Lamm Rouge, der rote Teufelslappen, ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abdou Chaparov oder Erik Zabel. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen.
So, wie bei unserer letzten Folge schon angekündigt und auch mit ein bisschen Stolz verkündet, segeln wir heute mit voller Mannschaftsstärke auf einen besonderen Gast zu, nämlich Ralf Denk, der ja das Team Bora Hansgrohe nicht nur aus der Taufe gehoben hat, sondern zu dem entwickelt hat, was es jetzt ist, nämlich eines der besten Profi-Radsportteams der Welt. Und das nötigt sogar unserem adeligsten Podcaster in unserer Runde, Sebastian von Freiberg, tiefe Hochachtung ab. Aber Sebastian, was ist das, was dich an dem Typen oder an dem Defilé der Fahrer oder an dem Team insgesamt am meisten begeistert?
Alles. Nein, also ich denke, wenn wir in Deutschland ein Radsportteam von der Qualität haben und zwar von null aufgebaut, was unser Gast da geleistet hat, das ist schon sensationell und auch die ganze Entwicklung. Ich meine, ich war immer schon Sagan-Fan, dass der dann auch dahin gegangen ist. Und dass, wenn man sich vorstellt, dass Ralf Denk letztlich irgendwann mal ein kleines Radsportgeschäft hatte und dann eigentlich, um sein Radsportgeschäft zu promoten, ein kleines Amateurteam gegründet hat und dann kontinuierlich gewachsen ist und jetzt an der Weltspitze und das mit so vielen tollen deutschen Fahrern, dann ist das doch großartig.
Ja, vor allen Dingen ist es ja ein Radsportteam mit sehr vielen Facetten. Wir haben das an der einen oder anderen Stelle immer wieder angesprochen, logischerweise bei den großen Rundfahrten. Ist das Team präsent? Klar, wenn ich in der World Tour bin, also unter der edlen Gruppe der Top-Teams unterwegs bin, dann gehört das natürlich dazu. Auf der anderen Seite in dem Klassikerbereich auch top vertreten. Ja, sehr viele spannende Persönlichkeiten in dem Team drin. Ja, also Peter Sagan hast du genannt, Emo Buchmann, Ackermann, Schachmann. Da kannst du ja Großschattner. Und das ist ja auch schon eine unfassbare Bandbreite bis hin zu den Neuverpflichtungen, da wo wir natürlich dann gleich auch von Ralf Denk wissen, was da die Strategie hinter ist, denn die waren ja auch so spannend, dass wir immer wieder gesagt haben, also wir jetzt so als Amateur-Pedalumdreher wissen nicht so genau, was da jetzt hintersteht und was die Potenziale und die Ideen dahinter sind.
Das ist schon sensationell und nicht zu vergessen, ich hatte ja letzten Sonntag bin ich mal wieder im Kölner Westen entlang gefahren und wenn man da das Glück hat, kann es einem passieren wie mir, dass plötzlich mit einem weißen Bora-Trikot unser kölsche Jung einem entgegenfährt, Nils Polit, der jetzt ja auch bei Bora ist und das ist natürlich...
Hast du den armen Kerl schon wieder durch die Felder gejagt oder was?
Na, er kam mir entgegen und hat gegrüßt, was ja heutzutage gar nicht mehr so üblich ist. Und wir natürlich, es ist ja schon immer wieder schön, wenn man, und ein erhabener Moment, finde ich, wenn man einen Profi auf freier Wildbahn begegnet.
Das ist ja auch so eine Nummer, ja, Band of Brothers ist ja der Marketingname von Bora Hansgrohe. Aber man hat schon das Gefühl, dass sie das... sicher auch ähnlich wie andere. Jumbo Visma hat ja auch sowas, ne? Gemeinsam gewinnen, zusammen winnen heißt das dann auf Niederländisch. Also da passiert, glaube ich, schon auch was ins Team rein und nicht nur so als Marketing-Gag nach außen.
Ja, absolut. Also ich bin jetzt richtig heiß jetzt.
Kann jetzt losgehen, ne?
Ja, komm, ich will jetzt alles wissen.
Ja, genau. Ja, Ralf Denk, herzlich willkommen im Teufelslappen. Ist natürlich eine große Ehre für uns, so mittendrin in der Frühjahrssaison. Erstmal, wie geht einem da als Teamchef, wenn gerade Felix Großschattner eine tolle Leistung bei Tour of the Alps hingelegt hat und morgen ist ja noch mit Lüttich Bastogne Lüttich zumindest ein großes Ass im Ärmel mit Max Schachmann. Also wie geht man da so in so ein Wochenende und aus so einer Frühjahrssaison raus?
Ja, zuerst mal hallo an alle Zuhörer. Ja, das ist natürlich eine Doppelbelastung für uns im Management. Einerseits haben wir die Frühjahrssaison, die wo doch schon sehr fordernd ist und morgen mit Lüttich-Bastogne-Lüttich das letzte große Frühjahrsrennen. Was noch erschwerend dazu kommt, ist die ganze Situation mit Covid. Das ist ein enormer Mehraufwand für die Teams. Wir sind so viel unterwegs und haben Fahrer aus 11 Nationen, die müssen dann bei jedem Grenzübertritt ja quasi die Länderbestimmungen beachten. Also es ist viel, viel extra Arbeit für unser Backoffice. Und auf der anderen Seite ist das Management aktuell ganz, ganz stark schon beschäftigt, die Saison 2021 zu planen. 2022 zu planen. Weil es laufen Verträge aus auf Rennfahrerseite, es laufen Sponsorenverträge aus und man schielt schon mit mehr wie mit einem Auge eigentlich in Richtung 22, obwohl morgen ja ein ganz großer Höhepunkt hier in Lüttich eben stattfindet. Und das ist eben die Kunst, da die Balance zu halten.
Ja, das stelle ich mir auch so ungefähr vor, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen und aufhören soll. Wenn wir mal einen kurzen Blick auf diese Zukunftsplanung legen, klar, Peter Sagan ist ja logischerweise gerade die große Diskussion. Was macht er, was macht ihr mit ihm? Ich weiß gar nicht, hängt Specialized da auch noch dran? Ist Specialized auch ein Vertrag, der ausläuft?
Specialized ist ein Vertrag, wo es ausläuft, richtig. Ist aber jetzt nicht gekoppelt an Peter Sagan. Aber das ist auch kein, also da braucht man auch keinen Hehl draus machen, dass Peter auch persönlich gute Kontakte hat nach Specialized. Und wie gesagt, wir stehen in Verhandlungen mit Peters Management um die Zukunft. Wir stehen aber auch mit Specialized in Verhandlungen. Und es ist ein Aushängeschild, Peter. Es macht sicherlich jeden Teammanager stolz, ihn in den Reihen zu haben. Aber wie gesagt, der Ausgang ist ungewiss. Und ich persönlich bin schon gespannt, ob es dann schlussendlich eine Einigung gibt oder ob sich unsere Wege treffen. Aber der Ausgang ist offen auf jeden Fall.
Ja, logischerweise sind das ja auch alle Radsportfans, das ist ja klar. Sebastian ist ein riesen Peter-Fan, ist ja einer der großen Charaktere, sage ich mal, in dem gesamten Profifeld, ja logischerweise, der ja auch die letzten Jahre euch getragen hat, ja auch eine große Entwicklung von Bora Hansgrohe in den letzten 10 Jahren mit begleitet hat, logischerweise. Weil da jetzt so auch immer wieder Kommentare kamen, ja, der hat halt nicht mehr drauf und so. Also meine, selbst die Rennen, die er jetzt bestritten hat, hat er, glaube ich, gezeigt, dass er immer noch drauf hat, ja. Und er bleibt ja eine Persönlichkeit. Das sind ja immer so die Sachen, die man abwägen muss, logischerweise.
Ja, absolut. Wie gesagt, die Persönlichkeit, die Reichweite, was er hat, gefällt natürlich auch unseren Sponsoren. Auf der anderen Seite ist Erfolg schon auch sehr wichtig und wir sind mit ihm sehr verwöhnt. Er hat ja die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen, Paris-Roubaix 2019. Das sind ja die größten Eintagesrennen der Welt. Die haben hat 2 grüne Trikots für uns gewonnen. Da sind wir sehr dankbar. Was auch toll war, dass in seinem Windschatten quasi die Jugend oder die dortmalige Jugend, heute sind sie ja gar nicht mehr so jung, wie ein Emanuel Buchmann, ein Pascal Ackermann, aber auch ein Patrick Konrad, ein Felix Großschartner, die waren ja alle schon zu der Zeit bei uns in der Mannschaft und die hatte ja keiner auf dem Zettel und die haben sich eigentlich schön in seinem Windschatten entwickeln können ohne Druck.
Absolut, ja. Auf der anderen Seite ist ja logischerweise bei vielen Sportarten im Moment durch Covid-19 einfach ja ein unfassbares Einnahmeproblem entstanden. Der Vorteil am Profiradsport ist ja, dass doch sehr, sehr viel noch stattfinden konnte, wo man ja tatsächlich immer noch überrascht ist, dass das so gelingen konnte. Ehrlich gesagt, wie stellt sich denn bei euch generell die Sponsoren- und Einnahmesituation dar? Merkt man die Einschnitte auch im Profibereich?
Es geht noch. Wir haben uns fast jahrzehntelang beschwert, dass sich die Teams mehr oder weniger nur aus Sponsorengeldern finanzieren, mindestens zu 95%. Das ist natürlich auf der einen Seite eine Abhängigkeit, Aber diese Situation hilft uns ein bisschen in Covid. Das heißt, wir haben noch nie von den Millionen Zuschauern am Streckenrand der Tour de France finanziell partizipiert. Und jetzt stehen natürlich gar keine Leute an der Strecke oder fast keine, weil es eben auch nicht erlaubt ist. Insofern natürlich emotional schade für die Rennfahrer, weil die fahren natürlich gerne vor Publikum. Aber wirtschaftlich wirkt sich das jetzt nicht aus für uns. Und unsere Sponsoren, der Hauptbenefit, warum dass sie das machen, ist eben die Logopräsenz im TV. Und es werden ja fast alle Radrennen mittlerweile oder Profi-Radrennen im TV gezeigt. Und somit haben wir eigentlich auch die keine wirklichen Verluste. Und deswegen können wir, oder kann ich sagen, und ich glaube auch für meine Kollegen, die wo Teams betreiben, dass der Radsport schon stabil dasteht. Was noch erfreulich dazukommt, ist, dass das Fahrradfahren in der Pandemie schicker geworden ist. Also es ist, wird viel mehr mit dem Fahrrad gefahren, was ich persönlich sehr gut finde. Was auch gut ist, dass dann eben Fahrräder gekauft werden und die Fahrradhersteller haben dann eben wieder Budget, das sie in die Teams stecken können. Von dem her würde ich sagen, geht es dem Radsport im Vergleich zu vielen anderen Ballsportarten oder Hallensportarten, die wo massiv auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind, noch relativ gut.
Ja, also wenn man ja reinschaut in den Handel, ist es ja im Prinzip im Moment so, dass man gar nichts bestellen kann oder ewige Lieferzeiten hat, ja. Trotzdem gab's mal eine Phase oder in diesem Jahr auch eine Phase, wo Sie sich wieder wünschen würden, ach, würde ich doch in meinem Laden stehen und einfach ein paar Leute mit neuen Rädern beglücken?
Nee, meine Zeit als Fahrrad-Einzelhandel, Einzelhändler, jeder, der es nicht weiß, ich habe vom Jahr 2000 bis 2015 einen Fahrrad-Einzelhandel gehabt. Und dann war eine schöne Zeit, aber ich vermisse die Zeit auch nicht. Und ich bin gerne on the road mit dem Team unterwegs. Und meine Stärke ist sicherlich der kaufmännische Part im Team und Leute zusammenbringen, Strukturen aufzusetzen, Leute dazu bewegen, dass die miteinander kommunizieren. Das sind sicherlich meine Stärken. Ich bin nicht so tief involviert im Sportbereich und im Trainingsbereich. Dafür haben wir Spezialisten mit Enrico Polschke und Dan Lorang. Aber alles in allem bin ich sehr, sehr glücklich mit der Situation, wie das sich für mich darstellt.
Ja, aber weil Sie gerade diese beiden Personen ansprechen mit Polschke und Dan Lorang, das ist ja genau die Kunst, dann die Menschen zu finden und die machen zu lassen in ihrem Einflussbereich. Und genau an den Stellen habe ich ja auch den Eindruck, dass, sagen wir mal, die wenigen Top-Teams sich enorm unterscheiden von denen, die dahinter sind. Das hat eine sehr viel größere Differenzierung und auch sicher eine tiefere Professionalisierung in den Teams stattgefunden hat in Richtung Leistungssteuerung, differenziertes Training, sicher auch taktische Ausbildung der Fahrer. Wie stark hat sich das bei Ihnen verändert in dem Entwicklungsprozess des Teams?
Ja, es hat sich da viel, viel getan. Und das ist auch der Grund, warum dass wir viel, viel mehr Geld brauchen wie zu Zeiten eines Team Gerolsteiners oder eines Team Milrams zum Beispiel. Ja, die Teambudgets haben sich ja mittlerweile verdreifacht seit Anfang der 2000er Jahre. Und das ist natürlich dem geschuldet, weil nichts mehr dem Zufall überlassen wird. Ja, also das geht los von einem Ernährungsberater, von einem Koch bei jedem Rennen, von Physiotherapeuten, aber von Osteopathen, von einem Ärzteteam, von einem Trainerteam, zum Beispiel Team dem Telekom zum Beispiel hat nie Trainer gehabt. Ja, das ist auch erst in der Neuzeit des Radsports gekommen. Da haben sich die Fahrer selbst um ihr Training gekümmert oder es haben die sportlichen Leiter mit übernommen. Heute gibt es ein Trainerteam, ein sportliches Leiterteam und. Also wir haben dann schlussendlich inklusive der Rennfahrer über 100 Leute am Start. Das muss natürlich dann alles zusammengeführt werden. Was ich vorher noch vergessen habe, der Scouting-Bereich, enorm wichtig, dass man junge Talente findet, die wo überdurchschnittlich begabt sind. Und da gibt es bei uns im Team 13 Abteilungen, die müssen alle angesteuert werden und die müssen da funktionieren und miteinander arbeiten, ja.
Ja gut, aber wenn da am Ende Band of Brothers bei rauskommt und das auch so gelebt wird, dann passt das ja irgendwo. Und an sehr vielen Stellen habe ich schon den Eindruck, dass das ziemlich gut passt. Wobei, Sie haben es gerade angesprochen, diese Perspektivgeschichte, da waren ja ein paar Veränderungen und Neuzugänge dabei zu diesem Jahr, die für viel Augenbrauen hochziehen gesorgt haben, sowohl auf der sportlichen Topseite, weil Wilco Keldermann hatten ja, also vor dem Giro im vergangenen Jahr, nicht jetzt so viele Leute auf dem Schirm, dass das halt so ein herausragender Rennfahrer sein könnte. Ben Zwiehoff ist ja eigentlich auch die Karriere Mountainbiker zum Radrennsport im Bereich der Top-Teams, ist ja jetzt gerade auch durch die Top-Leute vorne, Van der Poel und Van Aert, ja, en vogue, sage ich mal fast. Aber Anton Palzer haben viele erstmal gefragt, wer ist das denn logischerweise? Der hat jetzt sein Debüt gegeben bei Tour of the Alps. Wie sind Sie auf den gekommen und wie verfolgen Sie das jetzt, was der da macht, das erste Mal in so einem Peloton rumfahren?
Ja, Anton Palzer ist Skibergsteiger. Skibergsteigen ist bei uns in der Region, also wo ich beheimatet bin, südlich von München, ein Breitensport. Es gibt aber auch eine Rennszene, aber ist sehr populär. Und Anton wohnt im Berchtesgadener Land, also nicht weit weg von unserer Teamzentrale in Raubling, halbe Autostunde, dreiviertel Autostunde. Und er hatte Kontakt gesucht über unseren Trainer, über Helmut Dollinger, ob er mal trainiert wird von einem Radprofi-Trainer. Das war Antons großer Wunsch, weil er will im Skibergsteigen weiterkommen. Er hat bisher noch keinen Trainer gehabt. Und so kam dann schlussendlich der Kontakt zustande. Und dann haben wir uns mal die Daten uns angeschaut von ihm. Und da waren wir eigentlich schon sehr beeindruckt, dass ein Skibergsteiger doch solche Fähigkeiten mitbringt. Und dann hat es auch viele Radeinheiten gegeben für Anton. Und irgendwann hat er halt den Wunsch geäußert, ob er nicht mal das versuchen darf bei uns. Und Bora Hansgrohe steht schon für was Modernes und vielleicht auch mal out of the box zu denken, neue Wege zu gehen. Und Radsport ist eine Sportart, die jetzt nicht so die ganz große technische Komponente hat. Und deswegen kann man vielleicht auch noch relativ spät so einen Quereinstieg wagen. Und wenn man sich jetzt mal die letzten Tage bei der Tour der Alps anschaut, dann würde ich schon sagen, hat er das schon sehr, sehr gut gemacht. Der Anton, dass er da für sein erstes Radrennen das Ziel erreicht, irgendwo im Mittelfeld auf Platz 60. Und hat schon viele namhafte Profis hinter sich gelassen, auch auf den Bergetappen. Und wir sehen da schon Potenzial in dem Projekt. Das ist also nicht nur ein reines Marketingprojekt, sondern wir glauben an dem.
Ja, das ist ja das Spannende, dass ja in relativ vielen Kraft-Outdoor-Sportarten Rennradfahren ja zum Trainingsmittel längst geworden ist, sehr lange schon ist, logischerweise. Weil so eine andere Figur hatten wir hier bei uns im Podcast auch schon, ist ja Jason Osborne, der dann zwar auf der Rolle, aber eben auch als Ruderer dann da gestandene Radprofis geschlagen hat. Also da gibt es ja schon so ein paar Crossover-Geschichten. Ne? Cameron Worth, eigentlich ja auch Ruderer, dann Triathlet und fährt jetzt bei Ineos ja auch die großen Runden. Und wenn wir das gesehen haben bei der Vuelta, wo der da rumgekurbelt ist, also schon spannend, dass da gar nicht immer so der klassische Weg ist. Was würden Sie denn sagen, ist jetzt eigentlich der klassische Weg? Weil die Mountainbiker-Szene ist natürlich jetzt schon beachtlich, was die nach ganz vorne transportiert haben, ja auch an jungen Leuten.
Ich glaube, den klassischen Weg, den muss man fast verlassen im Scouting-Bereich, weil, also aus deutscher Sicht, wir haben ja keine Radrennen mehr. Ja, wir haben keine Straßenradrennen mehr in Deutschland. Es gibt noch ein paar Rundstreckenrennen, aber es gibt nicht mehr wirklich viele Straßenrennen. Die ganzen Vereine werden mit Auflagen zugemüllt, wenn sie ein Straßenrennen organisieren wollen, dass jedem Vereinsvorstand, wo ich das absolute Verständnis habe, die Lust vergeht, irgendwas zu organisieren, weil bevor das Organisieren beginnt, schon mit einem Bein im Gefängnis steht, weil er die persönliche Haftung dafür übernehmen muss, wenn irgendwas schief geht. Und da traut sich keiner mehr rüber. Das ist für mich der Hauptgrund, warum dass wir keinen Straßenradsport mehr haben in Deutschland oder fast keinen mehr. Und wenn wir keine Nachwuchsrennen mehr haben, haben wir natürlich auch keinen Nachwuchs auf der Straße. Anders ist beim Mountainbike. Da haben wir sehr große Starterfelder im Nachwuchsbereich, was ja sehr schön ist. Die Rennen sind natürlich auf Wald- und Wiesenwege viel einfacher zu organisieren wie auf der Straße. Und das ist sicherlich für uns im Scouting eine tolle Plattform, auch zum Mountainbike schauen, zum Cross zu schauen. Aber bei uns in den Gefilden bietet sich natürlich auch Wintersport an. Ja. Und wer ein bisschen genauer die Tour de Alps jetzt am Wochenende verfolgt hat, da ist ein 18-jähriger Biathlet, der Florian Lipowitz vom Team Tirol, unter die besten 20 gefahren. Der kommt auch vom Biathlon. Ja, und auch den hatten wir auf der Liste und den hat Dan Lorang, mein Head of Performance, entdeckt. Ja, und den haben wir jetzt mal platziert beim Team Tirol. Aber auch da ist ein Quereinsteiger mit beachtlicher Leistung, ein ganz junger Bursche, letzte Woche schon bei der Tour de Alps mitgefahren.
Ja, das kam, sagen wir mal, in Deutschland in der Berichterstattung nicht so an. Da ist ja der Fokus dann doch immer auf sehr wenigen populären Namen. Aber ich habe das schon verfolgt, dass da so ein Biathlet ist. Da sind ja auch Sportarten, die ja logischerweise eine unglaubliche physische Leistungsfähigkeit mitbringen und sowieso sehr viel Sommertraining auf dem Rad sowieso vollziehen. Ja, also da kann es natürlich dann immer auch wieder diese Geschichten geben, weil Sie dann Lorang ansprechen, den ich persönlich jetzt sehr gut kenne aus der Triathlon-Szene. Ist auch ein Triathlet in der Lage, was die Wattleistung und auch sicher das Handling eines Rades angeht, auch mal so einen Sprung zu machen?
Durchaus ja. Beim Triathleten glaube ich, ist ein bisschen der Nachteil, dass ein kleiner Nachteil sehe ich da schon, weil im Triathlon hat man nicht so das Gefühl für Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt mal zum Biathlon gehe oder zum Skibergsteigen, da ist vielleicht doch die Abfahrt, das Skigefühl, die Geschwindigkeit, das Gefühl für die Geschwindigkeit. Also im Biathlon fährt man auch sehr schnell runter. Das sieht man im Fernsehen nicht so, aber das ist schon, die fahren schon auch mit 40, 50, 60 km/h den Berg runter auf den schmalen Skien. Beim Skibergsteigen fährt man ja auch im freien Gelände runter. Also da schult man auch das Gefühl für Geschwindigkeit. Das ist beim Triathlon so, wenn die da so lange Strecken geradeaus fahren, das fehlt vielleicht da. Also ich würde sagen, ein Triathlon tut sich schwerer im Feld zu integrieren, wie jetzt ein Skibergsteiger oder ein Biathlet. Das ist aber meine persönliche Meinung.
Ja, aber spannende Erklärung, die man ja auch erstmal so machen muss, logischerweise, ja, weil Dan Lorang ist ja dafür bekannt, dass er sehr breit seinen Fokus stellt, ja, und überall ja seinen Input saugt, ja, aus dem, was er macht. Ja. In den Social Media Posts ihrer Fahrer kommt ja auch immer vor, dass der die schon auch alle im Training an ihre Grenzen führt, ja, weil ja da doch durchaus individuelle Belastungen stattfinden auf die jeweilige Spezifik der einzelnen Fahrer. Wie sind da die Rückmeldungen aus dem Team?
Dan hat einen sehr liberalen Führungsstil, der war auch so generell im Team gepflegt. Also wir haben keinen diktatorischen Führungsstil, sondern eher, wir raten den Fahrern, dies zu machen. Wir zwingen sie aber nicht dazu. Und natürlich versucht man immer das Möglichste oder versucht dann immer das Möglichste effektiv zu machen, aber natürlich braucht man die Umfänge und das ist ja ganz legitim, dass die Rennfahrer dann einmal nach der Trainingseinheit kaputt sind und heutzutage hat man ja dann auch das Bedürfnis, das auch noch zu kommunizieren, gell?
Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Wobei ich ja, wenn man bei Jumbo Visma reinschaut oder bei De Koninck Quickstep, das ist nicht so viel anders, habe ich zumindest jetzt so aus der Außenbetrachtung. Sehen Sie da schon Ähnlichkeiten in den Entwicklungen der Top-Teams?
Ja, also die genannten Teams, Ineos vielleicht noch dabei.
Ja.
Da wird schon sehr, sehr wissenschaftlich gearbeitet, gell? Und da wird schon jeder Stein aufgehoben und man schaut drunter, ob noch irgendwie ein paar Punkte an Leistung zu finden sind. Und da unterscheiden sich, glaube ich, so die genannten Teams, ich bin froh, dass wir da auch dazugehören, schon von, zu den Teams, die wo vielleicht im Mittelfeld sind oder im letzten Drittel der World Tour.
Ja, absolut. Dann ist ja noch eine entscheidende Frage, welche Strategie verfolge ich eigentlich als Team insgesamt? Also wie breit stelle ich mich auf oder gehe ich halt wie De Koninck vielleicht eher darauf, am Ende des Jahres so viel Siege wie möglich zu haben, aber vielleicht nicht unbedingt in Richtung der großen Rundfahrten. Sie wählen ja so eine mittlere Strategie, ja, das eine tun, das andere nicht lassen. Wie ist die Perspektive für die nächsten Jahre? Bleibt das so?
Das hängt natürlich viel von der Personalie Sagan ab. Deswegen können wir jetzt zur zukünftigen Strategie noch gar nicht so viel sagen. Im Moment sehe ich das genauso wie Sie, dass wir sowohl in die Klassiker mit Peter eine Rolle spielen wollen oder tun. Wir haben mit Pascal Ackermann, einen der besten Sprinter der Welt und haben auch immer wieder Tuchfüllung zum Podium bei großen Landesrundfahrten. Leider Gottes ist es uns noch nie gelungen, aufs Podium zu fahren und ich hoffe, das schafft man ja eben im Jahr 2021.
Ja, da stehen natürlich logischerweise die Namen Emo Buchmann und Wilco Keldermann für, klar. Ich habe irgendwann mal eine Einlassung von Dan Lorang zu den Sturzfolgen nach dem vergangenen Jahr von Imo Buchmann gehört, wo er sagte, ja, es wäre gar nicht so an Daten ablesbar gewesen, dass dieser Sturz aber doch wirklich nachhaltig ihn aufgehalten hat in seiner Leistungsentwicklung. Beurteilen Sie jetzt die Chancen, weil der Giro ja gar nicht mehr so weit weg ist, ne?
Ja, ich glaube, das sind keine Nachwehen mehr zum Giro. Das glaube ich nicht. Wahrscheinlich hätte man auch aus heutiger Sicht ihn gar nicht antreten lassen bei der Tour. Aber nachhinein ist man immer schlauer wie vorher. Und auch wenn es äußerlich die Wunden verheilen, es sind natürlich auch muskuläre Verletzungen, die wo schon eine ganze Weile dauern, bis das alles wieder regeneriert. Und ich bin aber optimistisch, dass jetzt da wieder alles gut ist bei Emo. Im Training läuft es ganz gut aktuell. Emanuel ist noch im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada und wird dann vom Höhentrainingslager in der Sierra Nevada direkt zum Giro anreisen. Und ich glaube schon, dass er konkurrenzfähig ist.
Ja, zumindest hat ja dieser Übergang bei Max Schachmann sehr gut funktioniert, jetzt zu den Frühjahrsaufgaben hin. Da steht ja morgen das Ding noch an, aber bleiben wir vielleicht noch eine Sekunde bei Wilco Keldermann. Als dann da der Trainingssturz war und sicher auch der ein oder andere kleine Sturz jetzt in den letzten Rennen, da hat man schon gedacht, mein Gott, haben die jetzt das Pech gepachtet oder was ist, ja, aber sagen wir mal, zumindest die letzten Leistungen waren ja doch wieder sehr gut. Hab das irgendwo mehr als Schrammen hinterlassen oder waren das nur so kleine Einschüsse? Und wie geht's Ihnen, wenn Sie das Telefon stellt und leider Trainingssturz?
Ja, in dem Fall war ich fast vor Ort im Trainingslager. Meine ist natürlich bitter, gell? Aber muss man irgendwie immer mit auf der Uhr haben, dass sowas passieren kann. Und wichtig ist halt auch, wenn so eine Krise da ist, weil viele Fahrer verletzt sind, also dass man nicht die Nerven verliert, sondern dass man einfach in Ruhe im Team bespricht, was sind jetzt die nächsten Schritte, wie können wir das Beste aus der Situation machen und nie die Nerven verlieren.
Ja, das gehört ja auch leider ein bisschen zum Radsport logischerweise dazu. Es bleibt ja eine gefährliche Sportart. Wobei wir da ja bei einem Thema sind, das im vergangenen Jahr ja durch Jakobsen bei der Polenrundfahrt nochmal wirklich sehr intensiv ja diskutiert wurde. Jetzt wird natürlich logischerweise sehr sarkastisch halt auf die Maßnahmen geschaut, die die UCI jetzt zum 1. April in Kraft gesetzt hat. Von wegen Unterarme auf den Vorbau, auf den Lenker, Supertag und so weiter. Haben Sie denn den Eindruck, dass, ich habe jetzt ja zumindest mal aufblasbare Abgitterungen bei dem einen oder anderen Rennen gesehen, bei der Türkei-Rundfahrt war es jetzt wieder nicht mit einem relativ spektakulären Sturz. Haben Sie zumindest den Eindruck, dass da wirklich im Sinne der Radfahrer eine Verbesserung eintritt?
Ja, eigentlich zu wenig, eigentlich zu langsam, auch zu wenig und zu langsam. Aber man muss immer zwei Seiten sehen, gell? So eine Begitterung kostet natürlich auch viel, viel Geld. Und wenn man jetzt meint, in der Pandemie, die Rennveranstalter verdienen ein Schweinegeld, dann hat man Denkfehler. Ja, die kämpfen auch alle ums Überleben. Und wenn man jetzt ihnen alle vorschreibt, ihr müsst jetzt noch die modernsten Banden kaufen und danach Millionen investieren, ich weiß nicht, was so Banden kosten, dann wird man auch das Falsche erzielen, weil dann werden viele Rennveranstalter einfach sagen, okay, ich kann mein Rennen nicht mehr ausrichten, weil die Auflagen so dementsprechend hoch sind. Ich glaube, dass man einen Mittelweg finden muss, dass man daran arbeiten muss, dass man auch solche einfache Dinge, wie zum Beispiel den Bergabsprint bei der Polenrundfahrt, nicht mehr macht, weil das muss ja nicht sein, dass man sagt, okay, auf den letzten 2-3 Kilometern keine Kreisverkehre mehr, keine Fahrbahnverengungen mehr, keine Speedbumps mehr. Solche Dinge, die kommen wir schon mal versuchen rauszunehmen, die wo relativ wenig Geld kosten. Und dann im zweiten Schritt vielleicht rauszuarbeiten, was kann man an den anderen Sachen, die wo, wie zum Beispiel Banden, noch verbessern. Aber von 0 auf 100 jetzt alles ändern? Ich glaube nicht, dass die Rennveranstalter die finanziellen Ressourcen dafür haben.
Ja, dabei sind wir ja auch bei den zumindest ja zwei, wenn nicht zweieinhalb größeren Rennen in Deutschland rund um den Finanzplatz Frankfurt-Eschborn und rund um Köln sind jetzt auf jeden Fall schon mal verschoben. Ob die stattfinden, wissen wir nicht. Die sind natürlich extrem abhängig von dem Amateurgeschäft, das drumherum passiert. Welche Auswirkungen haben jetzt diese leeren Stellen im Kalender, aber ja eben auch die Rennoptionen für Sie als Team? Wir haben schon gesagt, ja, für den Nachwuchsbereich ist das eher das Problem. Beeinträchtigt Sie das auch?
Für mich unbegreiflich, dass man in Deutschland in der Pandemie jetzt nicht mal Profi-Radsport betreiben kann. Alle anderen Länder außenrum von Deutschland schaffen es genauso. Ja, also für das ist für mich sehr traurig mit anzusehen, weil der Profisport ja natürlich schon auch, selbst wenn er nur im Fernsehen zu verfolgen ist in der Pandemie, ja auch Vorbild für die Jugend ist. Gell? Und es ist ein mega Rattenschwanz. Sieht man keinen Profisport mehr im Fernsehen kriegen, ist die Jugend nicht mehr motiviert, den selbst auszuüben, finden keine Jugendrennen mehr statt, findet kein Radsporttraining. Es ist aktuell auch kein Radsporttraining im Verein erlaubt in Deutschland. Und ich glaube, dass da die Maßnahmen einfach viel zu weit gehen, weil da geht auf der anderen Seite viel, viel mehr kaputt, wenn die Jugend keinen Sport mehr betreibt. Gell? Also das ist schon sehr bedauerlich.
Ja, wir haben ja auf der einen Seite, das haben Sie ja schon angesprochen, einen Boom in Richtung sich draußen bewegen. Das hat ja auch das Maßnahmenpaket immer zugelassen, also dass man sehr viele Radfahrer sieht. Aber davon sind wir ja noch lange nicht bei einem leistungssportlichen Ansatz logischerweise. Da gehört ja dann doch ein bisschen was anderes dazu. Würden Sie denn ein Age-Grupper-Rennen, also ein Breitensportrennen, auch für durchführbar halten in Deutschland?
Da bin ich viel zu wenig Experte, ob das geht oder nicht.
Schauen wir mal auf die aktuelle Rennsituation. Klar, Max Schachmann, wissen wir noch nicht, wie es morgen ausgeht. Aber die Orientierung danach soll dann eher Richtung Olympische Spiele gehen. Sein persönlicher Wunsch, weil da ist ja logischerweise dann ein Nationaltrikot angesagt und nicht das Bora-Trikot. Passt das trotzdem, dass man sagt, okay, einer von unseren Jungs muss dann auch die nationalen Ehren hochhalten?
Das ist eine Mischung aus vielen Aspekten. Und wir müssen immer die Rennfahrer einsetzen, wo sie sich am besten einbringen können, wo das Team am meisten davon hat. Und natürlich, Olympia hat jeder den Traum. Das hängt sehr hoch bei den Sportlern. Und wir mussten einfach einen Kompromiss finden, bei dem einen oder bei dem anderen. Ja, ich mache da viele Eingeständnisse, dass die Jungs zu Olympia gehen können, weil sie ja das Flair ein bisschen dort aufsaugen wollen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, jetzt fahren alle die Tour, dann fahren alle Olympia. Ja, und was machen wir dann mit der Vuelta? Was machen wir mit den italienischen Herbstklassikern? Was machen wir mit der Weltmeisterschaft? Und was machen wir mit Paris-Roubaix, was noch kommt im Herbst? Gell? Und von dem her haben wir dann mit jedem Rennfahrer einen individuellen Plan gemacht. Und bei Max schaut halt eben der Plan so aus, auf die Tour verzichten und dann eben Richtung Olympia, dann die Vuelta, dann die WM vielleicht und dann eben noch die Lombardei-Rundfahrt. Und da haben wir noch viele, viele Höhepunkte, wo der Max ganz, ganz wertvoll sein wird für das Team Bora-Hansgrohe.
Ja, absolut. Gehen noch andere von den internationalen Fahrern zu den Olympischen Spielen? Wie schaut das da aus? Habe ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil das ist ja schon auch eine spezielle Strecke. Klar, die olympischen Profile passen ja nie zu allen Fahrern, logischerweise.
Ja. Das ist noch nicht entschieden, aber wir können schon bestätigen, dass der Drang groß ist, der von den Rennfahrern mal bei Olympia dabei zu sein.
Ja, das ist ja, sagen wir mal, insgesamt doch für mich ein bisschen verwunderlich, weil Profi-Radsport ja eigentlich so ähnlich wie andere reine Profi-Szenen sich ja manchmal so ein bisschen von diesem olympischen Gedanken abwenden. Aber irgendwann habe ich das dann auch mal bei Dirk Nowitzki erlebt, der mir dann bei einer Eröffnungsfeier irgendwie über den Weg gelaufen ist. Und er sagte dann auch, das ist so ein Jugendtraum, ja, ich wollte das unbedingt machen. Ich hatte dann manchmal das Gefühl, dass die Rennradfahrer das gar nicht so interessiert. Aber dann merkt man doch immer wieder, dass das beim Sport ja doch sehr, sehr weit oben noch angesiedelt wird. Auch wenn jetzt ja mit Covid, mit Tokio, das ja doch besondere Umstände sind. Ne?
Also ich bin auch ein bisschen verwundert. Mich persönlich, wenn ich es entscheiden könnte, dann würde ich einen Paris-Roubaix-Sieg weit voraus bewerten, als wie jetzt ein Olympiasieg. Aber in der heutigen Jugend ist es eher ein bisschen anders. Ja, die Olympiade, habe ich das Gefühl, hängt etwas höher.
Ja, und wenn man dann natürlich so Strecken hat wie in Rio mit den Sturzgefahren und ja leider auch mit den schlimmen Stürzen, die da passiert sind, da guckt man natürlich dann logischerweise als Betreiber eines großen Teams noch ein bisschen anders da drauf. Es ist ja klar, wie ist denn überhaupt Radsport in Japan? Ich habe gar keine Ahnung. Also klar, Bahnrad, aber Straßenrad, spielt das ja irgendeine Rolle?
Weiß ich selbst nicht. Ich weiß, dass die renommierten italienischen Kulthersteller wie Pinarello, wie De Rosa und was weiß ich, wie sie alle heißen, wie Colnago, die sind in Japan sehr, sehr angesagt, das weiß ich. Ich glaube doch schon, dass es eine Radsportszene gibt. Man hat ja auch mal die Weltmeisterschaft dort gehabt, Utsumiya. Und ich selbst war noch nicht dort, aber ja, Radsport hat natürlich auch den Vorteil, dass man ohne Sportstände den überall austragen kann, gell?
Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Außerdem, klar, dass Japaner jetzt auch stylische Produkte eben auch im Radbereich stehen, das ist ja kein Wunder, logischerweise, ja, weil das sind natürlich dann auch sagen wir mal so Edelmarken, die ja jetzt nicht durch den Sport, sondern eben auch durch Design etc. auffallen. Das ist ja klar. Ja. Wenn wir schon bei der Orientierung in diesem Jahr sind, was ist wichtiger, die Tour de France, die ja dann doch relativ eng an den Olympischen Spielen drangeht und in Teilen von der Fußball-Europameisterschaft, wenn sie denn stattfindet, überlagert wird? Oder ist der Ausgleich zwischen den Aufmerksamkeiten Giro, Tour de France und Vuelta schon sehr ähnlich geworden?
Oh, das kann ich aus der Ferne so jetzt halt nicht beantworten. Aber ich glaube, dass die Tour de France nach wie vor über allem steht und man wird sie trotzdem wahrnehmen, auch wenn jetzt Fußball nebenher läuft, weil ich glaube schon, dass der Radsport mittlerweile einen Platz bekommt in den Medien. Und es sind ja doch verschiedene Fans, die wo sich für verschiedene Dinge interessieren. Ich glaube, dass da wenig Überschneidung gibt.
Ja, bei den Fans ist ja noch so ein anderer Punkt. Wir haben jetzt immer so ein bisschen den Eindruck, dass in Deutschland so dieses taktische, auch eine Teamtaktik etc., die bei sowohl Eintagesrennen, aber vor allen Dingen auch bei Mehrtages- oder den großen Rundfahrten angewandt wird, gar nicht so verstanden wird. Haben Sie da so einen Eindruck, dass da vielleicht auch bei der Audience, sage ich mal, noch so ein bisschen Nachholbedarf ist? Weil klar, ich meine, was so eine Doppel-6 im Fußball ist, das wissen die meisten, aber wie so eine Teamtaktik dann tatsächlich aussieht, könnten Sie da auch als Team vielleicht noch mehr transparent machen oder wollen Sie das, wie eine Taktik bei so einer Rundfahrt dann funktioniert?
Ich glaube, dass man da noch viel mehr Hintergrundberichte bräuchte und Analysen. Und der Fußball ist ja nicht deshalb so angesagt, global, weil nur die Spiele laufen, sondern weil man natürlich die Zusammenfassung und die Analyse und dann eben auch die Vorberichterstattung, das lebt man halt. Und das wäre natürlich schön, wenn das auch so im Radsport platziert wird in den Medien, das geht uns ab. Da würden wir uns natürlich immer öffnen und wir beantworten mehr oder weniger jede Medienanfrage. Aber wie gesagt, wenn man nach Belgien schaut, das ist Radsport-Kulturland, da ist es schon ganz anders, gell? Da ist eine Woche vor der Flandern-Rundfahrt jeden Tag die Zeitungen voll für die Flandern-Rundfahrt, die wo dann eben am Wochenende stattfindet. Es findet aktuelle Berichterstattung statt über den Profi-Radsport in Deutschland, aber wie gesagt, die Details vor und nach Berichterstattung, die könnten deutlich mehr noch sein, weil dann würde der Fan es vielleicht noch mehr verstehen, was geht eigentlich in so einem Rennen auch wirklich vor sich und wie funktioniert Profi-Radsport?
Ja, den Eindruck habe ich eben auch. Da spielt natürlich in Teilen auch Visibilität eine Rolle. Ja, also wie gut erkenne ich jetzt die Fahrer, auf die ich auf meine Aufmerksamkeit legen will? Das ist ja auch Jahr für Jahr so ein neues Spiel. Wie sehen eigentlich die Teams im neuen Jahr aus? Jetzt ist ja mit Kascha so ein Rennstall, der Ihnen sehr ähnlich sieht, so vom äußeren Erscheinungsbild. Ja, also wenn da zwei jetzt bei Tour auf die Alps von denen und zwei von Bora Hansgrohe rumfahren, muss man immer genau hingucken, ja, welche Farbe hat jetzt da genau der Helm und wie sieht das jetzt nochmal mit dem Rad aus und so. Also nervt die das, wenn dann so ähnliche Trikots auf den Markt kommen?
Ja, das glaube ich, kann man nicht so vermeiden, weil es gibt ja weltweit ungefähr 40 Profimannschaften, dass man die so stark differenziert, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, es ist da, aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch.
Wäre denn eine Idee, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt jemanden ausgedeutet als Kapitän einer dreiwöchigen Rundfahrt und den kennzeichne ich nochmal, was weiß ich, durch einen zusätzlichen Streifen oder durch eine Kapitänsbinde, wie auch immer, dass man klar erkennt, okay, das ist derjenige, der für die Gesamtwertung fahren soll?
Ja, es ändert sich ja oft in Rundfahrten. Ich glaube, das ist schwer umzusetzen in der Praxis. Und ich glaube, dass wir auch andere Probleme haben, wie jetzt so die Kennzeichnung, gell? Also ich glaube, dass wir da jetzt gar nicht so dran arbeiten müssen.
Was sehen Sie denn für eine Problematik in der Sichtbarkeit und auch in der Auffindbarkeit von Teams in Fernsehübertragung?
Ich, Ich glaube, dass man zum Beispiel das Fernsehbild, wer ist in Gruppe 1, wer ist in Gruppe 2, wer ist in Gruppe 3, die Zeitabstände und vielleicht noch Zusatzinformationen ständig einblenden könnte, wie Wattwerte, wie Pulswerte der Fahrer, wie Körpertemperatur zum Beispiel der Fahrer. Das wäre technisch alles möglich. Und das, glaube ich, würde den Fan schon einmal interessieren, wenn das permanent, es wird temporär, speziell bei der Tour de France, temporär eingeblendet. Aber wenn es vier Gruppen gibt, werden zum Beispiel nicht immer vier Gruppen eingeblendet und die jeweiligen Abstände. Und ich glaube, das könnte man im TV besser machen. Und so könnte man auch unseren Sport noch besser erklären. Das, glaube ich, wäre viel besser.
Ja, gut, zumal ja auch, sagen wir mal, die jüngere Generation gewohnt ist, dass sehr viel mehr Informationen auf einem Schirm stattfindet. Ja, also wenn ich mir Computerspiele anschaue, da finden auch sehr viele Dinge statt und parallel chatten die noch mit der Community oder mit ihren Freunden. Das ist ja logischerweise auch möglich. Nehmen Sie uns mal mit bei so einer Rundfahrt, ja. Da sitzt man dann in seinem Auto und fährt durcheinander, irgendwo in den Alpen rum. Wie viel versteht man eigentlich auf dem Radio, mit dem man auch mit den Fahrern kommuniziert?
Ja, es gibt ja verschiedene Funkkanäle. Also es gibt ja zuerst mal ein Radio Tour. Das sind Informationen vom Rennleiter, die werden in das Auto transferiert. Via Funk. Und das sind eigentlich die Hauptinformationen, was der sportliche Leiter hat. Zusätzlich läuft in dem Teamwagen noch ein Fernseher. Und da werden auch nochmal Informationen rausgezogen. Und dann wird über einen anderen Funkkanal eben diese Informationen an den Sportler weitergegeben. Das heißt, der sportliche Leiter, der wohl im Auto sitzt, der sammelt zuerst die Informationen und gibt sie dann eben gefiltert wieder an die Rennfahrer weiter. Und es ist aber eine Two-Way-Kommunikation. Das heißt, die Rennfahrer können auch mit dem sportlichen Leiter direkt sprechen und sagen, mir ist kalt, ich brauche eine Regenjacke oder ich habe Durst, ich brauche eine Flasche oder bei meinem Reifen geht Luft aus, lass uns mal bei der bestmöglichen Gelegenheit das Fahrrad wechseln. Also solche Kommunikationen finden bei jedem Radrennen im Minutentakt statt.
Und wenn Enrico Volkstelle da jetzt sitzt und Sie sagen, ja, das ist ja eher ein liberales Führen der Mannschaft, wie viel Erfassen der Rennsituation bleibt für die Rennfahrer über oder ist das auch teamabhängig, dass die unterschiedlich Feedback wollen, was jetzt gerade im Rennen abgeht?
Nee, also wir können ja nicht mit jedem Einzelnen sprechen, sondern wir sprechen ja über den Teamfunk immer zu alle. Und das heißt dann eben entsprechend kriegen alle die Informationen. Das ist obliegt dem sportlichen Leiter, wie viel Informationen er rausgibt. Aber wir erkennen den Trend, dass die Rennfahrer möglichst viele Informationen haben wollen. Das heißt, über die Windsituation, über die Wettersituation, über die Fahrbahnbeschaffenheit, über die Topografie, über die Strategie, was macht die Konkurrenz, wie entwickelt sich der Vorsprung zu den einzelnen Spitzengruppen und so. Also da ist ein reger Austausch findet da statt.
Ja, Informationsverarbeitung ist ja logischerweise auch was, mit dem Sie sich permanent auseinandersetzen müssen, um nämlich ja beurteilen zu können, wen schicke ich jetzt denn eigentlich zum Giro, der im Zweifel ja, was Kletterqualitäten angeht, auch viel höhere Anforderungen an die Fahrer stellt als eine Tour de France. Also wer geht wohin? Wonach haben Sie in diesem Jahr die Entscheidung getroffen, Emo Buchmann auf den Giro und Wilco Keldermann auf die Tour zu setzen?
Ja, man schaut sich natürlich beide Strecken an. Man evaluiert, wie viel Zeitfahrkilometer sind drin. wie viel Höhenmeter sind drin. Und dann ist man eigentlich da mit Emanuel sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ihm vielleicht der Giro besser liegt mit den hohen Bergen, mit relativ wenig Zeitfahrkilometern und Wilco eher für die Tour. Und deswegen ist es eben so entschieden worden. Und beide waren da professionell und gingen die Entscheidung auch mit. Und da gab es keine Reibereien.
Wie bereiten Sie das dann als Team vor? Wird dann einer vorgeschickt, der sich die spezifischen Touren schon, also die spezifischen Etappen schon mal anguckt und damit man schon mal eine Idee hat und dann so eine grobe Strategie, sagen wir mal, wie so nach einem Wunschkonzert, also wenn wir angreifen könnten, dann würden wir das vielleicht da oder dort machen und das sind eher die Etappen, wo man vielleicht mal ein bisschen Gas rausnehmen kann und da muss man sehr aufpassen. Wie funktioniert dann diese Struktur?
Ja, eine Grobplanung. Die macht man anhand der Daten, was im Netz sind. Da braucht man jetzt keinen Mann vor Ort. Und wir haben aber trotzdem noch einen Streckenscout, der wo die Strecke, so sage ich mal, eine Stunde vor den Rennfahrern abfährt und der wo dann auch wieder Informationen über die Strecke, über den Fahrbahnbelag, über Wetterverhältnisse, über den Wind eben dann gesammelt der sportlichen Leitung übermittelt. Ja, und sowas ist natürlich im Hochgebirge wichtig, wenn man weiß, okay, oben am Stilfserjoch hat minus 2 Grad. Wir müssen da nochmal Leute positionieren, die wo unseren Fahrern Tee reichen oder Regenjacken reichen. Aber auch wenn es meinetwegen bei der Tour de France durchs Rhonetal geht. Das Rhonetal ist wahnsinnig windanfällig und da kann es immer Seitenwindaktionen geben, wo dann eben das Feld komplett auseinanderfällt. Da braucht man schon die Informationen. Und für das ist der Streckenscout dann eben verantwortlich.
Ja, und wahrscheinlich eines Ihrer Lieblingsthemen, darf Pascal Ackermann die Tour de France fahren, ja oder nein? Wie ist denn der Stand und wie sortiert ihr euch da? Weil das wird ja immer diskutiert, ja, er hat eine Zusage für nächstes Jahr. Klar, will jeder mal die Tour de France fahren und auf dem Champs-Élysées den Sprint gewinnen. Also welcher Sprinter möchte das nicht, ist ja klar.
Ja, Pascal ist auf der Longlist drauf. Auch seine Helfer sind auf der Longlist drauf. Wir haben gemeinsam vereinbart, dass wir das Ende Mai, Anfang Juni mal entscheiden. Und wie gesagt, wenn die Form da ist, sehe ich, dass nichts dagegen spricht. Ja.
Ja, und dann vielleicht noch ein Name, weil der ja auch in diesem Jahr neu bei Ihnen auf der Liste steht, Nils Polit, der ja wirklich das Pech hatte mit dieser Corona-Sperre. Sie haben das auch schon öffentlich stark kritisiert, weil Sie das nicht ganz nachvollziehen konnten. War das ein bisschen so ein Knick in den Form-V für Nils und seine Ambitionen jetzt im Frühjahr?
Ja, wenn man im Hotelzimmer eingesperrt ist vor einem der wichtigsten Eintagesrennen wie der Flandern-Rundfahrt eine Woche vorher, dann ist es alles andere wie optimale Vorbereitung. Da kann man jetzt Nils keinen Vorwurf machen. Die Klassiker sind jetzt nicht ganz nach dem gelaufen, wie sich Nils und wir das vorgestellt haben. Aber das ist dem geschuldet, dass wir da einfach Pech hatten, dass wir einen rigorosen Covid-Koordinator von der belgischen Regierung zugewiesen bekommen haben, der einfach gesagt hat, wir haben einen Fall im Team, ja, und er hat alle Teammitglieder als Erstkontakt ausgegeben und deswegen durften wir 2 Rennen nicht mitfahren. Das war natürlich schon dramatisch für uns und hat uns in Blick Flandern-Rundfahrt schon enorm behindert. Ja.
Gut, aber auf der anderen Seite, es gibt ja noch ein paar Aufgaben, nicht nur für die Jungs, die da bei der Flandern-Rundfahrt ihre Meriten hatten, aber Nils wird sicher auch noch ein paar Aufgaben in diesem Jahr finden, logischerweise. Paris-Roubaix, Sie haben es ja schon gesagt, ist ja wieder verschoben auf den Herbst und dann wird es wieder sehr dicht im Herbst, logischerweise. Aber im letzten Jahr hatte ich schon auch das Gefühl, Dieses sehr dichte Aufeinanderfolgen von Rennen im Herbst war sicher eine spezielle Situation, aber hat den Radsport auch gepusht. Wie haben Sie die Rückmeldung von Menschen außerhalb der Szene bekommen?
Ja, klar, man kann schon bis im November rein Rennen fahren, haben wir letztes Jahr auch gemacht. Aber ich würde mal sagen, es ist schon eine enorme Belastung, gell? Und wir haben eh schon 10 Monate Saison und letztes Jahr waren es dann 11 Monate Saison. Also ich würde eher tendieren, dass spätestens Mitte Oktober die Saison zu Ende sein soll. Und ja, wir hoffen, dass wir ganz schnell und bald zur Normalität zurückkehren können und dass wir wieder den Radsport mit vielen Fans am Straßenrand sehen, so wie wir es gewohnt sind. Und das wäre schon für alle Beteiligten sehr hilfreich.
Absolut. Dann sage ich auf jeden Fall mal ganz herzlichen Dank für die Zeit. Ganz spannende Einblicke, die unserer Community sicher meinen Blick auch ein bisschen hinter die Kulissen eröffnet haben. Und ich wünsche Ihnen und Ihnen, Ihrem Team vor allem, dass Sie alle gesund bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, egal ob es durch Stürze oder sonstiges oder durch die Erkrankungen, die jetzt ja leider doch wieder um sich greifen sind. Und alles andere wird sich finden. Herzlichen Dank, Ralf Ding.
Gerne. Also schöne Grüße zurück.